Das Predigtthema klang schon ein wenig an, Judas Iskariot, ein Mann, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, über Stunden und auch Tage, und zu keinem klaren und deutlichen Ende gekommen bin. Hatte er wirklich keine Chance? Ich lade uns ein, dass wir uns einfach mal neben ihn stellen. Er hat dieselbe Jüngerschaft mitgemacht wie alle anderen. Er hat Unterweisung bekommen. Er hat eine Menge erlebt, was Jesus getan hat. Er hatte auch Vollmacht auf Zeit zu heilen und Dämonen auszutreiben. Aber die Evangelisten benennen ihn von Anfang an als Verräter. Wenn wir also anfangen, das Neue Testament zu lesen, wissen wir von vornherein Bescheid, da ist ein schwarzes Schaf dabei. Unter anderem heißt es, einige glaubten nicht und einer ist ein Verräter. Vielleicht hatte Judas den Ehrgeiz, Jesu Macht herauszufordern. Nach der Speisung von 5000 Männern plus Frauen und Kinder versuchte das Volk, Jesus zu ihrem König zu machen. Es stand die Frage im ganzen Land, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Richtet er das Königtum Davids wieder auf, dessen Nachfahre, aber auch dessen Nachfolger er ja sein soll? Aber ist das schon Messias genug, ein Messias auf der Erde, zuständig für Verpflegung, für Heilung, für Führung? Und wir stellen fest, dass die Jünger genauso wie das ganze Volk nicht von der Erde loskommen. Wir sind halt Menschen, sie und auch wir. Der Glaube des Judas an Jesus bekommt eine Schieflage, weil er Jesus in die eigenen Vorstellungen und Wünsche pressen wollte. Versuchen wir das auch? Das kann nur peinlich werden. Und es wäre eine Missachtung dessen, was Jesus tat, was er war und was er ist. Ein Beispiel: Petrus will Jesus ja auch vom Leiden abhalten. Und er wird als Satan beschimpft, weil er schlicht und einfach menschlich denkt. Judas denkt vielleicht, dieser sein Jesus, der würde sich doch nicht festnehmen lassen und schon gar nicht töten lassen. Dieser Jesus würde sich als Held erweisen. Judas will, so nehme ich an, eine Entscheidung erzwingen. Und darin liegt sein eigener Wille. Darin liegt seine Entscheidung. Dadurch wird er zum Täter. Die vermeintlich clevere Idee, Jesus zu verraten, wird zum größten menschlichen Verrat in der Geschichte der Menschheit. Und dann aber eben auch zu dem einen Heilsweg Gottes mit der Welt. Merkt ihr, was da für Extreme drin sind? Am Abend legte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während der Mahlzeit sagte er: Ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn: Das bin doch nicht ich, Herr? Jesus erwiderte: Einer, der die Hand mit mir in die Schüssel zum Essen taucht, wird mich ausliefern. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm von der Schrift vorher ausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er ausgeliefert wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren. Da sagt auch Judas, der Verräter, zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Doch, du bist es. An diesem Punkt, meine Lieben, da möchte man doch aufschreien. Da möchte man als Beobachter doch in die Szene reingehen und den Judas am Kragen packen und sagen: Jetzt mach doch endlich reinen Tisch, das ist doch hier deine letzte Chance. Du bist doch schon entlarvt, was machst du denn noch weiter? Aber diesen Blick hatte er nicht und wir haben nicht die Möglichkeit, in die Szene einzugreifen. Und wir können auch nicht die Zukunft vorhersagen. Diesen Blick hatte er nicht mehr, aufzuhören. Von Gott vorherbestimmt, der Teufel war in ihn gefahren, hören wir gleich, und es war sein eigener Wille, der ihn blendete. Als Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn und nahm ihn in Besitz. Und Jesus sagte zu ihm, beeil dich und tue, was du tun willst. Die übrigen Jünger, obwohl sie dabei waren, haben nichts begriffen. Und als Judas den Bissen gegessen hatte, ging er fort hinaus in die Nacht. Und dann kommt die Festnahme, die wir vorhin gehört haben in der Textlesung. Es ist eine schöne Szene, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Das hat ein Theologe mal ausgelegt, sie purzelten rückwärts übereinander. So eine Ausstrahlung hatte Jesus da. Jesus wird festgenommen, alle fliehen. Johannes geht hinterher, weil er bekannt war mit dem Hohepriester. Petrus schleicht sich hinterher und erlebt seinen tiefsten Tiefpunkt. Und jetzt kommt eine Schlüsselszene in der Geschichte des Judas für mich. Als nun Judas klar wurde, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Und er brachte den hohen Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen Unschuldigen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld, warf es in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Was für ein Entsetzen. Wer hat mich dazu gebracht? Wer hat mich da geritten? Wie konnte ich das tun? Absolute Ausweglosigkeit. Das hängt mir ewig an. Das kann ich nie wieder gut machen. Schließt sich Judas mit seinem Freitod nun endgültig von einer Umkehr zu Gott aus? Ich weiß es nicht. Jesus sagt, es wäre besser für diesen Menschen, er wäre nie geboren. Ein endgültiges Verlorensein muss furchtbar sein. Dann aber hängt Jesus am Kreuz und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die andere Seite. Wo Judas keine Möglichkeit der Vergebung mehr sieht, da sehen wir sie, auch heute. Und bitte nehmen wir diese Vergebung doch an. Ich glaube nämlich, dass Gott, der Vater, seinem Sohn diese Bitte erfüllt. Das ist nicht mal so eine flapsige Aussage, wie ich sie manchmal sagen würde über manche Menschen, da ist Hopfen und Malz verloren. Ach, lass es doch, wird eh nicht besser. Jesus betet allen Ernstes, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, dass Gott diese Bitte erhört. Dabei rede ich aber nicht von Allversöhnung oder nach dem Motto, alle kommen in den Himmel. Ja. Das meine ich nicht. Es braucht schon eine persönliche Entscheidung und auch eine Annahme dieser Gnade, dieser Vergebung Jesu. Wo, ist egal. Wie, ganz bewusst. Also nicht mit Überredungskunst und mit Schmeichelei und mit dem Erzeugen großer Gefühle, sondern ganz bewusst. Wann? So früh es geht. Am besten jetzt. Denn wir wissen nicht, was morgen ist. Als Jesus dann stirbt, sind nicht viele Leute seiner Familie oder seines Freundeskreises da. Und da fragt man sich, wo ist die Ferngemeinde? Wo sind die Mitläufer? Wo sind die, die die Speisungen erlebt haben? Wo sind die Hosianna-Rufer, die Messias-Erwarter, die die Feuer vom Himmel auf Samarien fallen lassen wollten? Wo sind die, die große Sprüche gemacht haben? Und dann stehe ich selber neben denen und stelle fest, vor dem Kreuz Jesu, da wird mir in tiefer Peinlichkeit meine Unfähigkeit bewusst, meine Unfertigkeit und auch meine Vergebungsnotwendigkeit. Auf besserem Deutsch würde das heißen, vor dem Kreuz stelle ich immer wieder fest, wie unvollkommen ich bin, was ich alles verkehrt mache und dass ich wirklich Vergebung nötig habe. Und das immer wieder. Und ohne Stress, ohne dass mir eine Angst machen muss. Sondern so, wie ich mir jeden Tag die Zähne putze oder mich mal unter die Dusche stelle, bevor ich müffle, so brauche ich jeden Tag oder irgendwann nach und nach Vergebung Jesu. Dort am Kreuz beginnt sich ein Durchbruch zu Gott zu öffnen. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal, aus dem Zimmer, in das Zimmer unserer Diesseitigkeit, heißt es in einem Lied. Dort am Kreuz beginnt sich der Durchbruch zu Gott zu öffnen. Das ist die Chance, das ist die eine Chance für alle Menschen. Inzwischen war es Mittag geworden, da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land und dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus schrie: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte: Dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen nach Hause. Ich glaube, wir haben es heute wirklich besser als die Menschen von damals, wenn wir uns versuchen, in ihre Situation zu setzen. Wer wären wir dann? Was für eine gemeine Frage. Wären wir ein römischer Soldat, der mechanisch sein Mordhandwerk ausübt und sich dann noch über die Überbleibsel dieses armen Menschen hermacht? Wären wir ein spottender Geistlicher? Wären wir krakelndes Volk oder ein unbeteiligter Schaulustiger? Ich glaube, wir wären genauso wie manche von denen auch tief betroffen, aber ohne Hoffnung. Damals ohne Hoffnung. Und nochmal, was haben wir es doch gut? Wir wissen, wie es weitergeht. Und es geht weiter. Amen.